Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Willkommen zum Zwischenhalt. Der christliche Glaube steckt in einer Krise. Seine Sprache hat das Verfallsdatum überschritten. Das ist die Meinung vom Religionspädagogen Hubertus Halbfass. Wie er zu dem Schluss kommt, das hören Sie ein bisschen später. Zuerst aber geht es um Klostermedizin. Sie liegt heute wieder im Trend und wird dementsprechend vermarktet. Und doch ist Klostermedizin mehr als nur ein Modetrend. Im Mittelalter, da haben Klöster die ganze Bevölkerung medizinisch versorgt. Die Mönche und die Nonnen haben sich quasi um die Volksgesundheit gekümmert. Eine Tagung an der ETH Zürich hat sich kürzlich der Klostermedizin gewidmet. Dodet Frey war für uns dabei gewesen.
Für moderne Ohren tönt das Rezept ein bisschen grusig. Käserinde, Schafskot und Honig gut mischen und dann auf die offene Wunde streichen. Das mittelalterliche Medizinrezept steht im Lorscher Arzneibuch. Das ist das erste grosse Werk der Klostermedizin, geschrieben im 8. Jahrhundert im Kloster Lorsch bei Worms. Aber was uns heute gruset, hat den Menschen damals vermutlich geholfen, sagt der Medizinhistoriker Johannes Gottfried Meyer von der Universität Würzburg.
Schon vor einigen Jahren sind Pharmakologen drauf gekommen, dass bei dieser Mischung eben, dass das praktisch wie ein Antibiotikum gewirkt haben könnte und damit also sehr sinnvoll war.
Bei ihren Behandlungen haben sich die Mönche und Nonnen vor allem auf antikes Wissen abgestützt. Sie haben Schriften von den griechischen und römischen Gelehrten studiert. Ausser ihnen hat das damals gar niemand können, sagt Hermann Josef Roth, ein moderner Mönch aus Bonn und ein Experte für Klostermedizin. Der Mönch im Mittelalter hat die Rolle vom Intellektuellen gehabt.
Er allein war imstande, die Schriften der Antike zu lesen und auch zu interpretieren. Und infolgedessen fiel den Klöstern so die Rolle einer, heute würde man sagen, wissenschaftlichen Akademie zu, wo das ganze Spektrum, nicht nur die Geisteswissenschaften, Theologie, Philosophie, sondern eben auch die Realwissenschaften von der Mathematik bis zur Astronomie und dann vor allem auch zur Medizin überliefert worden sind.
Doch die Mönche und auch die Nonnen haben nicht nur antikes Wissen wiedergeholt. Sie haben auch Rezepte von der Volksmedizin ihre Heilkunde integriert. Zum Beispiel eben das Rezept mit dem Schafskot und dem Honig. Andere Therapien haben die Mönche und Nonnen so erfolgreich weiterentwickelt, dass man sie heute noch braucht. Der Medizinhistoriker Meyer sagt,
der Baldrian war schon in der Antike bekannt, aber erst die Klostermedizin nennt den Baldrian als Schlafmittel. Davor wurde der Baldrian für andere Zwecke, zum Beispiel als entzündungshemmendes Mittel, eingesetzt.
Die Klostermediziner betreiben eine rationale Medizin, also eine Medizin ohne metaphysischen Überbau. Zwar danken sie Gott dafür, dass er Kräutchen wie eben der Baldrian hat wachsen lassen, aber in ihren medizinischen Schriften spielt er sonst keine Rolle. Theologische Fragen kommen in den Medizinbüchern nicht vor. Ganz anders ist das allerdings bei der heute vermutlich berühmtesten Äbtissin und Mystikerin vom Mittelalter gewesen, der Hildegard von Bingen. Der Historiker Johannes Gottfried Meyer.
Gerade in ihrem einen medizinischen Werk, die Causae Curae, da geht es eigentlich mit einem theologischen Traktat los. Da geht Schöpfungsbericht. Da wird daraus dann erstmal ein Weltmodell entwickelt. Und wie steht der Mensch da drin in dem Zentrum? Und wie steht er zu Gott? Und dass die Krankheit zum Teil eben auch aus der Sünde herauskommt. Das sind alles Dinge, die in den normalen Texten der Klostermedizin keine Rolle spielen.
Die mystische Hildegard-Medizin ist, könnte man sagen, schon im Mittelalter eine Art Alternativmedizin gewesen. 500 Jahre lang haben die gelehrten Nonnen und Mönche ihre Heilkunde entwickelt und verfeinert. Sie haben beeindruckende Schriften verfasst. Das medizinische Wissen haben sie dabei oft in Gedichtform gegossen. Die Kräuterversbücher sind richtige Bestseller gewesen und auch fleissig übersetzt worden. Aber die praktizierte Klostermedizin, die ist viel mehr gewesen als nur sanfte Pflanzenkunde, also Phytomedizin, sagt der moderne Mönch Hermann Josef Roth.
Wir haben im Zisterzienserkloster Ulm in Dänemark ganze Chirurgenausrüstungen ausgegraben und Indizien gefunden, dass sie also tatsächlich Amputationen und sonstige Eingriffe im Körper vorgenommen haben wie heute ein Chirurg.
Brachial, bodenständig und für moderne Ohren manchmal ein bisschen grusig. Die Klostermedizin war bis ins 12. Jahrhundert sehr erfolgreich gewesen. Dann haben die Mönche und Nonnen ihr Medizinmonopol aber abgeben müssen. An die Universitäten, die dort neu gegründet worden sind.
Dort frei über die Klostermedizin, wo wieder richtig in ist. Wenn auch nicht unbedingt mit Schafskot. Sie hören deres eins mit dem Zwischenhalt. Es lässt sich kaum lügen, das westliche Christentum steckt in einer Krise. Der Kirche fällt es immer schwerer, ihre Botschaft zu vermitteln. Was sie sagt und predigt, wird häufig nicht mehr verstanden. Der christliche Glaube ist vielen fremd geworden und auch irgendwie fragwürdig. In dieser Situation hilft nur eins, ein radikaler Neuanfang. Das sagt der renommierte Religionspädagoge Hubertus Halbfass. Lorenz Marti hat ihn getroffen.
Der 77-jährige katholische Theologe Hubertus Halbfass hat ein Leben lang daran gearbeitet, wie man die Religion glaubwürdig vermitteln kann. Und er hat erlebt, wie radikal sich die religiöse Landschaft in Europa in den vergangenen Jahren verändert hat.
Ich sehe unsere derzeitige Zeit von einer Fülle von Traditionsabbrüchen gezeichnet. Ich glaube, dass wir in der westlichen Welt mit dem Christentum an eine Zeitenschwelle gekommen sind. Karl Jaspers hat die Mitte des vorigen Jahrtausends vor Christus als Achsenzeit bezeichnet. In der Zeit sind die heutigen Universalreligionen entstanden. Aber ich glaube, dass nach diesen rund 2.500 Jahren eine Entwicklung erreicht ist, in der diese Universalreligionen zeitversetzt nacheinander in die Krise geraten und als erste das westliche Christentum.
Ein Symptom dieser Krise ist die religiöse Orientierungslosigkeit. Man weiss nicht mehr so recht, was man eigentlich kann und darf glauben.
Ich denke, dass weitestgehend die moderne Bewusstseinslage in Sachen Glaube und Gott eine agnostisch gefärbte ist. Also die Menschen sagen, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dies und jenes. Also sie halten sich mit einer gewissen skeptischen Vorsicht zurück, was ich gut verstehe.
Die Sprache vor christlich-kirchlicher Tradition wirkt heute auf viele fremd, unverständlich und auch fragwürdig.
Die zentralen Begriffe unseres Glaubens haben ihr Verfallsdatum erreicht. Das Verfallsdatum ist hinter uns, nicht vor uns. Wenn das die Kirche, ihre verantwortlichen Vertreter, nicht wahrnehmen, dann nehmen sie die Zeichen der Zeit nicht wahr. In dieser Krise sind alle Grundbegriffe neu zu bedenken, neu zu formulieren, bestimmt das Wort Gott. Es ist auch zum Beispiel die Bezeichnung der Christus oder Erlösung, Himmelfahrt, Auferstehung, jüngstes Gericht, Himmel und Hölle. Alle diese Wörter, die zu den zentralen Begriffen des Glaubensbekenntnisses gehören, sind Stolpersteine geworden. Wenn man denen in aller Ewigkeit nur in der Fußnote weitere Erklärungen beimessen will, ohne dass man ihnen einen neuen Ausdruck, eine andere Unmittelbarkeit zu geben versteht, dann macht man das Christentum eine Sache für Historiker, für Leute, die sich geschichtlich interessieren. Aber die Sache verschwindet aus dem Alltag.
Wenn der christliche Glaube nicht im historischen Museum landen soll, dann muss er von Grund auf erneuert werden, meint der Religionspädagoge Hubertus Halbfass. Das fängt an beim Gottesbild. Die Vorstellung von einem allmächtigen Gott, der irgendwo im Himmel oben ist und von da aus alles regelt, eine solche Vorstellung ist eine Projektion vom Mensch und heute nicht mehr glaubwürdig.
Gewissermaßen projiziert der Mensch seine eigenen Vorstellungen, die er von sich, von anderen hat, und multipliziert sie mit allmächtig, allgütig, allweise, allwissend auf Gott hin und beschreibt so einen Gott, der dann aber mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt. Und ich glaube, da sind wir an eine Grenze gekommen. Das, was wir mit dem sehr missverständlichen, sehr missbrauchten Wort Gott verbinden, das muss neu bedacht, neu buchstabiert, ganz neu, unverbraucht in Sprache gebracht werden.
Aber wie kann das Wort Gott neu buchstabiert werden? Eine heikle Frage.
Oh je, da fragen Sie mich aber was. Wie soll ich das so, so schnell jetzt sagen? Wie soll Gott buchstabiert werden? Also jetzt müssen wir mal erst einen Punkt machen.
Das Zögern ist vielleicht typisch für Hubertus Halbfass. Er will nicht einfach die alten Formeln der neuen ersetzen. Ihm geht es nicht um eine Lehre, sondern um einen Glauben, der sich ganz konkret im Leben und in der persönlichen Erfahrung zeigt. Doch zurück zu unserer Frage. Wie kann man das Wort Gott heute neu buchstabieren? Nach einer kleinen Pause probiert der Religionsfachmann eine Antwort und fährt an mit einem tiefen Schnauf.
Also ich kann auf die Frage nicht eine schlichte und einfache Antwort geben. Das wird ja bedeuten, ich stünde jenseits der Zeit, in der wir uns aber befinden. Vom Menschen her gedacht, müssen wir Gott als ein Du bezeichnen. Der Mensch ist als Person gewissermaßen auf Personalität, auf Anrede, auf Zuwendung angewiesen. Dennoch ist Gott alles andere als Person. Gott geht über das Personale hinaus und ist mit diesem Begriff gewiss nicht definierbar. Ich meine aber, dass es der Mensch aus seiner eigenen Anlage heraus tun darf, Gott du zu sagen. Es gibt ein indisches Sprichwort, das heißt Gott, du, unser Ich. Darin kommt die Verbindung von Theologie und Anthropologie, von Gott und Mensch zum Ausdruck. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mensch sich findet, dass er zu einer hohen Identität, Übereinstimmung mit sich gelangt und dabei nicht mit Gott verbunden wäre. Kann ich mir nicht denken, ob er Gott glaubt oder das Wort Gott für brauchbar für sich hält oder nicht. zu sich selbst kommen, bei sich anzukommen, das heißt auch bei Gott ankommen. Und von daher verstehe ich Gott, du, unser Ich.
Ein solches Verständnis von Gott setzt nicht bei einer Glaubenslehre an, sondern bei eigener Erfahrung. Es ist ein mystisches Christentum, das der Hubertus Halbfass postuliert.
Ein mystisch geprägtes Christentum schickt auf den Weg, will den Menschen zu eigenen Erfahrungen ermutigen. Diese Erfahrungen, die werden auszutauschen, zu diskutieren, zu erproben sein. Aber auf diesem Weg wird sich schrittweise von Generation zu Generation die Gestalt einer Religion wandeln und ändern. Und den Menschen diese Erfahrungswege zu öffnen, das hat allerdings die Christenheit, das haben die westlichen großen Religionen eigentlich nie wirklich gewagt, weil sie viel zu viel Lehre hatten, die sie vermittelt sehen wollten, und viel zu wenig Vertrauen auf den Weg der Einzelnen. Würden sie da mehr Vertrauen entwickeln, würde unsere gesamte Kultur religiöser sein.
Der Hubertus Halbfass, emeritierter Professor für Religionspädagogik, im Beitrag von Lorenz Marti. Mehr zu dem Thema hören Sie morgen in der Sendung «Perspektiven» mit dem Titel «Mystik mit offenen Augen». Morgen am Morgen bei unseren Kollegen von DRS2 am 8:30. Der DRS 1 Zwischenhalt am 11 Minuten vor 7. Wir gehen auf Flums im Sarganserland. Mit seinen 75 Quadratkilometern ist es die drittgrösste Gemeinde im Kanton St. Gallen. Flums erstreckt sich vom Gebirgszug an der Grenze zu Glarus im Süden bis an Westhang von der Alvierkette im Nordosten. Das Pfarrdorf liegt an der alten Handelsstrasse Zürich-Wahlenstadt und der Bündner Pass zwischen Wahlenstadt und Mels, und zwar auf der schattigen Seite von der Seetsebene. Der Ort taucht schon in einer urkundlichen Überlieferung aus der Karolingenzeit auf, unter dem Namen Curtis ad Flumina, Hof bei den Flüssen. Und tatsächlich, zwei Bäche, nämlich Zeetz und Schilz, haben für die Entwicklung des Dorfes eine entscheidende Rolle gespielt. Mit der Wasserkraft vom Schilzbach zum Beispiel hat man Sägewerk und Eisenwerk und auch Mühlen können betreiben. Weniger erfreulich ist, dass die sieben Bäche bei Hochwasser immer wieder auch Not und Zerstörung über die Gemeinde gebracht haben. Bis weit ins 19. Jahrhundert hat man zu Flums vor allem vom Acker- und Weinbau gelebt, ergänzt mit Viehzucht und Ross- und Holzhandel. Ab 1866, wo eine Baumwollspinnerei entstanden ist, hat sich der Ort aber nahe bis nahe zu einem wichtigen Industrieplatz gewandelt. Die kirchlichen Anfänge von Flums gehen über ein Jahrtausend zurück. Schon im 9. Jahrhundert, weiss man, war dort der Sitz von einer Pfarrei. Die heutige Pfarrkirche, wo die jetzt kleine St. Justus-Kirche ersetzt hat, ist am 9. August 1863 vom Bischof von St. Gallen geweiht worden, und zwar zu Ehren vom heiligen Laurentius. Das Innere von dem Neubau, wo mehrere Stile in sich vereinigen, ist byzantinisch geprägt, und vor gut 100 Jahren hat es der prominente Architekt August Hardegger zu einem dreischiffigen Raum umgestaltet. Von den 5 Glocken im Turm mit dem Spitzhelm obendrauf sind 2 schon in der alten Pfarrkirche gehangen. 1882 haben die Kirchengenossen beschlossen, man wolle 3 neue Glocken, das nachdem der Regierungsrat extra dafür eine Sondersteuer bewilligt hat. Die zweitgrösste und auch älteste Glocke ist die Wetter- oder Susanna-Glocke von 1539. Ihre Inschrift lautet: «Mit dieser Glocke beklage ich die Verstorbenen, feiere die Feste, breche die Blitze.»
Thank you.
der Glocke der katholischen Kirche St. Laurentius zu Flums klingt der heutige Zwischenhalt aus.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.